Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Nils, vielleicht kannst du mich ein bisschen runterdrehen. Danke. Ich möchte nochmal ganz gern Gott Danke sagen für diesen Text und ihn einfach bitten, dass dieser Text auch heute Morgen irgendwie eine Situation in unserem Leben trifft und wo Gott sich zeigt. Gott, ich möchte danken für dieses alte Lied, das David aufgeschrieben hat. Ich danke dir, dass wir diese alten Texte haben und dass du uns durch diese Texte auch etwas sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass es heute Morgen durch die Worte, die du hast, bei uns ankommt. Amen. Wer von euch kennt die Serie This Is Us? Ganz kurz, irgendjemand? Keiner? Ist interessant, hätte ich nicht erwartet. Genau, eine amerikanische TV-Serie, momentan in der dritten Staffel. Und im Deutschen hat sie den interessanten Untertitel Das ist Leben bekommen. Das ist Leben. Die Serie erzählt das Leben von drei Personen und zwar in zwei Zeiten. Die eine Zeit ist in den 80ern. Ein Paar bekommt Drillinge, ein Baby stirbt bei der Geburt und das Paar entscheidet sich dann spontan, ein drittes, ein schwarzes Kind in die weiße Familie aufzunehmen. Und dann wird so die Geschichte erzählt, wie diese drei Kinder aufwachsen, bis ins Teenageralter hinein, mit all dem, was natürlich da auch mit verbunden ist. Die zweite Zeit ist dann 36 Jahre später und wir sehen diese drei Kinder, was aus denen geworden ist und wie sie nun ihr Leben gestalten. Mit all den schönen Herausforderungen, aber auch mit Schwierigkeiten, mit dem einen oder anderen Drama, mit zerbrochenen Beziehungen, mit versöhnten Beziehungen, wie das Leben nun mal so spielt. Und was diese Serie so interessant macht, in jeder Folge wird zwischen den Zeiten hin und her gesprungen. Und man fängt so an, in Linien zu sehen. In Linien zu denken, Linien, die sich so vom Kindesalter oder von der Jugendzeit bis hinein ins Erwachsenenalter durchziehen. Man sieht zum Beispiel die Stärken, die sie so in den jungen Jahren hatten und wie sich die jetzt so im Erwachsenenalter wirklich entwickelt haben, voll zur Entfaltung kommen. Man sieht aber auch Verletzungen, die in einem Kindesalter und einem Jugendalter entstanden sind und wie sie die Zeit jetzt prägen und wie sie noch damit zu kämpfen haben. Oder man sieht auch, wie manche Dinge, die in der Kindheit schwierig waren, sich später auflösen. Es gibt zum Beispiel einen richtig großen Konflikt, der im Kindesalter entsteht und der sich dann aber 30 Jahre später löst und was richtig Gutes daraus wird. Also eine wirklich spannende Serie, weil sie ganz gut das Leben beschreibt und ich glaube auch ganz gut beschreibt, wie wir oft das Leben bei uns wahrnehmen. Das Leben ist ja unglaublich komplex und wir sind mit so vielen Ereignissen und Informationen überschüttet, dass wir immer wieder versuchen, uns selbst zu verstehen, uns irgendwie unser Leben einzuordnen. Und dabei ziehen wir eben auch solche Linien bei uns selber. Wir schauen zurück, wie wir als Kinder und Jugendliche waren und entdecken zum Beispiel Dinge, die wir damals gerne mochten oder die wir als Kinder schon gut konnten. Und das zieht sich dann vielleicht auch so durch und wir erkennen, okay, das ist vielleicht der Grund auch, warum ich in dem Beruf stehe, in dem ich jetzt bin. Oder warum mir Dinge wichtig sind, die mir heute wichtig sind. Dass das vielleicht irgendwie einen Ursprung auch hat in meinem Kindes- oder Jugendalter. Oder wenn wir unsere Lebensgeschichte erzählen oder unsere berufliche Karriere beschreiben, dann denken wir oft in solchen Linien. Oder ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einem Therapeuten wart, aber Therapeuten arbeiten ja auch ganz gezielt mit solchen Linien. Die versuchen einem zu helfen, die Muster, die man so im aktuellen Leben hat, irgendwie zu verstehen und einzuordnen. Und ein Teil davon ist eben zu schauen, okay, wann hat man sich diese Muster früher angeeignet? Vielleicht schon als Kind, als Jugendlicher, war es vielleicht ein Schutzmechanismus oder eine Reaktion auf das Verhalten, das man bei anderen erlebt hat. Und dann versucht man eben zu sehen, wo und wie hat sich dieses Muster wie so eine Linie durchgezogen. Und ich glaube auch, besonders wenn wir schwierige Situationen erleben, versuchen wir diese Linien zu sehen. Wir schauen zum Beispiel zurück auf eine schwierige Situation, die wir in unserem Leben hatten. Konflikt in der Kindheit, eine Krise, im Jugendalter. Und dann gehen wir so den Zeitstrahl entlang, gehen unser Leben durch und markieren, wie uns dieses Erlebnis geprägt hat, welche Auswirkungen das auf unsere aktuellen Gefühle vielleicht auch sogar noch hat. Wir suchen und finden immer wieder diese Linien, wie bei This Is Us. Und manchmal, wenn wir mitten in der Krise stecken, dann versuchen wir auch so eine Linie nach vorne zu ziehen. Eine Linie nach vorne zu ziehen, ja, das, was jetzt gerade ist, das ist schwer, aber ich werde da jetzt durchgehen und irgendwas wird daraus werden. Es wird mich verändern, es wird mich formen. So dieser Blick, diese Linie nach vorne. Aber es gibt auch immer wieder diese Situation im Leben, ich denke, jeder von uns kennt die, wo es uns nicht gelingt, solche Linien zu ziehen. Wo wir den Eindruck haben, okay, da ist etwas in meinem Leben, woraus nichts Gerades mehr werden kann. Da werde ich auch in 20 Jahren nicht zurückschauen und sagen, daraus hat sich irgendwas Gutes ergeben. Okay, es gibt natürlich manchmal die Taktik, dass man sich die Dinge dann schönredet, aber eigentlich sehe ich keine gerade Linie mehr. Ich glaube, wir alle kennen Situationen, in denen der bisher einigermaßen gerade Weg eine Kurve nimmt, bei der wir denken, okay, hier gibt es keine Möglichkeit, dass das nochmal irgendwie werden könnte. Dass es eine zerbrochene Beziehung ist, dass ein schwerer Fehler in der Vergangenheit ist, der sich durchzieht, ob das Enttäuschungen und Verletzungen sind, ob das der Karriereknick ist, der sich nicht Happy End ausgewirkt hat, ob das eine Krankheit ist. Kurven, Sackgassen, Einbahnstraßen, bei denen ihr euch beim besten Willen nicht mehr vorstellen könnt, dass es irgendwie mal gut ausgehen könnte. Und genau über diese Kurven und Abbrüche in unseren Geschichten möchte ich mit euch heute nachdenken. Über diese Momente, wo wir denken, alles ist schief. Und ich möchte mit euch fragen, was für eine Rolle der christliche Glaube in diesen Momenten spielen könnte. Und das tun wir anhand von diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Psalm 57, ein Lied, das König David ca. 1000 vor Christus geschrieben hat. Also ein 3000 Jahre alter Song. Und ich will dieses Lied mit euch anschauen in drei Gedanken. Erstens die Nacht in der Höhle. Zweitens der Weg aus der Höhle. Und drittens, relativ kurzer Gedanke, das Lied in der Höhle. Fangen wir an, die Nacht in der Höhle. Der Psalm beginnt mit der Überschrift, ein güldnes Kleinod Davids, als er vor Saul in die Höhle floh. Ja, nettes Lutherdeutsch. Güldnis Kleinod, muss nochmal nachschauen, was es überhaupt bedeuten soll. Es meint einfach ein besonders kunstvoll gestaltetes Lied. Also ein Juwelenkunstwerk. Und die Überschrift macht klar, wann David dieses Lied geschrieben hat. Nämlich als er vor Saul in die Höhle floh. Was ist die Situation? Wir schreiben, wie gesagt, grob das Jahr 1000 vor Christus. Saul war König in Israel, aber er war kein guter König. Und deshalb hatte Gott, der sehr zentral im Leben dieses Volkes war, sich einen jungen Mann ausgesucht, der nächste König werden sollte. Und das war David. Und die Geschichte von David beginnt fast schon märchenhaft. Sie ist wie so ein gerader Weg nach oben hin zum Königsthron. Zunächst wird David in jungen Jahren, obwohl er nur ein gewöhnlicher Schafhirte war, zum zukünftigen König auserwählt. Aufgrund seiner musikalischen Fähigkeiten landet er zudem am Königshof, wo er als Sänger und Musiker sehr gern geschehen ist. Etwas später wird David zum Kriegshelden. Als unerfahrener Kämpfer beweist er überraschenden Mut und besiegt Goliath, diesen besonders großen und erfahrenen Kämpfer. Muss ja mal an Dwayne The Rock Johnson denken. So ein Kaliber war Goliath. Außerdem freundet er sich eng mit Jonathan an, dem Sohn Sauls, also dem Kronprinzen. Ist dadurch ständig am Königshof. Und kurze Zeit später steigt er zu einem wichtigen Feldherrn auf. Wird ein wichtiger General, fährt ein Sieg nach dem anderen ein, ist wesentlich erfolgreicher als Saul. Und man könnte sagen, die Herzen des Volkes fliegen ihm zu. Er ist der Held, ja, die Mädels, die stehen auf den. Sein Weg ist wirklich super erfolgreich. Eine steile Karriere aufwärts. Das Volk steht hinter ihm. Jonathan verzichtet sogar auf seinen Thron. Es wirkt wie der perfekte, gerade Weg. Aber dann verändert sich alles. Saul wird eifersüchtig auf David, weil er schon ahnt, was da kommt. Und Saul versucht mehrfach, David zu töten, sodass er fliehen muss. David verschwindet ins Ausland, muss auch dort um sein Leben fürchten, stellt sich deshalb wahnsinnig. Keiner nimmt ihn mehr richtig ernst und es scharen sich so Leute um ihn herum, die man nicht jetzt unbedingt alle um sich herum bräuchte. Ja, Leute, die total zerbrochen sind, Leute, die verbittert sind, Leute, die verschuldet sind. Also man könnte sagen, er hat einen Haufen kaputter und labiler Leute um sich herum. Und schließlich zieht König Saul mit 3000 ausgewählten Soldaten los, um David zu töten. Und er jagt ihn quer durchs Land. Und in diesem Moment flieht David mit diesem Häufchen Leute in diese Höhle. Und dort in dieser Höhle schreibt er dieses Lied, Psalm 57. Von diesem geraden Weg Richtung Thron, von diesem steilen Anfang, war nichts mehr übrig. David hatte zwar dieses Versprechen, dass er König werden sollte, aber es war rein gar nichts mehr davon zu sehen. Und jetzt sitzt er in dieser Höhle und hört euch mal nochmal an, was er schreibt. Sei mir gnädig, mein Gott, sei mir gnädig. Vers 4, Gott sende vom Himmel und helfe mir, weil meine Feinde mir nachstellen. Vers 5, ich liege mitten unter Löwen. Und dann Vers 7, sie haben meine Seele gebeugt. Was für eine krasse Formulierung. Sie haben meine Seele gebeugt. David gibt uns hier einen Blick in sein Innerstes. Da ist keine Gelassenheit mehr. Keine Perspektive. Keine Perspektive für einen geraden Weg zum Thron. Seine gerade Lebenslinie, für die er gelebt hat, nichts mehr zu sehen. Er ist niedergeschlagen. Da ist nichts Aufrechtes mehr. Er ist emotional am Ende. Von dem bisherigen Höhenflug, von dem bisherigen Guten, nichts mehr zu sehen. Ausgebremst und abgestürzt. Die Frage ist, was sind in unserem Leben solche Höhlensituationen? Solche Momente, wo wir das Gefühl haben, der gerade Weg, den wir vor Augen hatten, das gute Leben, wie wir es angepeilt hatten, es ist ungerade geworden. Wo sitzen wir gefühlt in der Höhle ohne Hinterausgang? Wo sind wir ausgebremst und vielleicht sogar abgestürzt? Es ist vielleicht eine Entscheidung, die ihr vor Jahren getroffen habt, wo ihr im Nachhinein denkt, oh, das war so ein blöder Fehler. Jetzt ist hier diese zerbrochene Beziehung und die Kinder, keine Ahnung, wie das nochmal werden soll. Oder es ist ein Fehler, bei dem ihr denkt, okay, die finanziellen Auswirkungen, das wird mich noch Jahre verfolgen. Völlig verkalkuliert. Keine Ahnung, ob wir das nochmal hinbekommen. Oder vielleicht ist es auch eine Entscheidung, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, bei der ihr denkt, oh, weil das gelaufen ist, ich habe das Gefühl, Gott ist mir auch nicht mehr wirklich nah. Und ich weiß auch nicht, ob sich das nochmal ändern kann. Vielleicht ist es bei manchen auch eine Krankheit oder eine Depression. Fühlt euch irgendwie wirklich wie nachts in der Höhle, umgeben von so einem Schleier von Dunkelheit, dunklen Gedanken. Es fehlt euch einfach der Lebensmut, vielleicht in manchen Bereichen nur, vielleicht aber auch insgesamt. Vielleicht steht ihr auch vor den Scherben eurer Karriere. Ihr habt euch das so schön ausgemalt, aber dann im entscheidenden Moment wart ihr nicht schnell genug oder nicht mutig genug. Das einfach nicht geschafft und so langsam kriechen Zukunftsängste in euch hoch und ihr denkt, was soll daraus noch werden? Oder vielleicht ist es der Weg eurer Kinder. Ihr habt viel investiert, dass es ein gerader Weg wird. Aber es ist so viel schiefgelaufen. Die Beziehung zu den Kindern ist angespannt, kompliziert, schwierig, vielleicht sogar zerbrochen. Oder manche eurer Lebensträume haben sich nicht erfüllt, der Partnerwunsch, der Kinderwunsch, der Berufswunsch. Was ist es bei euch? Habt ihr sowas in eurem Leben, wo der gerade Weg irgendwie so eine Kurve genommen hat? Wo ihr den Eindruck habt, ihr steckt irgendwie in der Sackgasse? Und meine zweite Frage ist, wenn wir solche Wege und Situationen haben, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und ich glaube, eine Reaktion ist, dass wir oft zynisch werden. Wir verdrängen diesen Schmerz und versuchen durch eine zynische Art Abstand zu gewinnen. Es irgendwie zu überspielen, zu verdrängen. Und eine zweite Reaktion, wir verbittern und versinken in Selbstmitleid, oft gar nicht mal unbedingt bewusst. versinken in Selbstmitleid über diesen Schmerz, den wir darüber haben, dass der Weg nicht mehr gerade ist. Oder aber wir versuchen in unserem Leben besonders standhaft zu sein. Wahrscheinlich kennt ihr Stephen Hawking, diesen berühmten Physiker. Diese Woche hat sich sein Todestag zum ersten Mal wiederholt, gejährt, wie auch immer. Auf jeden Fall haben es die Medien regelrecht zelebriert. Es gab ganz viele Artikel im Internet über ihn. Und mit 21 hat er die Diagnose bekommen, dass er an einer Muskelkrankheit leidet, die nicht heilbar ist und die ihn Stück für Stück zerfrisst. Und viele stellen dann in ihren Artikeln heraus, wie resilient er war, widerstandskräftig, dass er sich trotz dieser Krankheit zu einem der berühmtesten und brillantesten Physikern entwickelt hat. Das ist das, was wir brauchen, dass wir sagen, okay, wir müssen uns einfach anstrengen und wie Stephen Hawking resilient werden, wenn wir solche Situationen haben. Wie gehen wir mit diesen Situationen um? Und gibt es im christlichen Glauben eine Ressource, die uns helfen kann, mit solchen Situationen umzugehen? Mein zweiter Gedanke, der Weg aus der Höhle. David sitzt in dieser Höhle. Von seinem geraden Weg ist nichts mehr zu sehen, es gibt keine Perspektive mehr. Und doch scheint David in diesem ganzen Schlamassel, in all seinem Schmerz, doch noch irgendwie eine Hoffnung zu haben. Vers 2 und 3, denn auf dich, Gott, traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergeht. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Hört ihr das? David ist in dieser Höhle, auch emotional. Aber er sagt, ich bin trotzdem geborgen. Meine Sicherheit ist nicht der Schutz dieser Höhle, meine Sicherheit ist Gott. Und dann finde ich das ganz interessant, er gibt Gott in diesem Moment zwei Titel oder zwei Beschreibungen und diese drücken, ich denke, so den Kern seiner Hoffnung aus. Es ist zum einen, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten. Das heißt, er sagt, ich habe einen Gott, von dem ich weiß, er ist der Allerhöchste, der Allergrößte. Er steht über allem. Er ist größer als meine Umstände, er ist größer als meine Sorgen, er ist größer als meine Verfolger, er ist größer als Saul und es gibt keine Situation, die zu groß für ihn wäre. Keine Situation, die zu schwer für ihn ist. Das ist das eine, was er sagt. Gott, der Allerhöchste, der über allem steht. Und das andere, was er sagt, ich rufe zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Da sitzt dieser Mann nachts in der Höhle, von seinem geraden Weg ist nichts mehr zu sehen und er wagt es zu sagen, ich rufe zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Also ein Gott, der durch all diese ungeraden Wege hindurch schon weiß, wie er mit David ans Ziel kommt. Für den diese krummen Wege und Sackgassen letztlich doch ein gerader Weg werden, hin zu dem Ziel, was er mit diesem David hat. David glaubt, ich habe einen Gott, der mit mir ans Ziel kommt, der es gut machen wird. Daran halte ich mich fest. Woher will er das wissen? Wo um alles in der Welt kommt diese Hoffnung her? Ist er naiv? David hat etwas, woran er sich festhält und das ist das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat, dass er ihn eines Tages zum König machen wird. Er hält daran fest, obwohl die Umstände eigentlich das genaue Gegenteil sagen. David kennt Gott, er hat ihn erlebt und er weiß, dieser Gott verändert sich nicht, er ist treu. Dieser Gott hält seine Versprechen. Und an diesen Versprechen hält er sich in dieser Situation fest. Und wir wissen aus anderen Stellen, dass seine Hoffnung nicht enttäuscht wurde. David hat diese Höhle verlassen, aber er musste weiterkämpfen. Das Gebet hat an der Situation nichts verändert. Er musste fliehen, musste dann einen oder anderen Kampf noch kämpfen. Es war kein gerader Weg, keine Veränderung seiner bescheidenen Situation. Aber Jahre später, wirklich Jahre später, wurde er schlussendlich König. Tatsächlich König. David hatte jahrzehntelang warten müssen. Jahrzehntelang warten müssen. Er saß in Höhlen, war ständig auf der Flucht, erlebte Dunkelheit, Einsamkeit und Hunger. Lebte ständig in Angst und in Sorge. Aber Gott hat ihn durch all diese ungeraden Wege, durch diese Sackgassen, Einbahnstraßen, durch all diese Umwege ans Ziel gebracht und sein Versprechen eingehalten. David hat es sich an diesen Versprechen Gottes festgehalten und es hat ihn irgendwie durchhalten lassen, in diesem ganzen Durcheinander, was er in seinem Leben erlebt hat. Woran können wir uns festhalten? Was ist mit uns heute, mit unseren ungeraden Wegen? Wir können uns auch festhalten an einem Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Und zwar an dem Versprechen, das er uns in dieser einen Person gegeben hat. Auch ein König. Auch eine Person, die nachts in der Dunkelheit gebetet hat, weil Soldaten unterwegs waren, um ihn zu töten. Eine Person, auf die in der Bibel alles hinausläuft, nämlich Jesus Christus. Jesus betete auch in der Dunkelheit im Garten Gethsemane. Und so wie David in Vers 4, Gott sende mir Hilfe vom Himmel, so hat Jesus in diesem Moment auch überlegt, ob er Hilfe vom Himmel rufen soll. Und an anderer Stelle sagt er, dass er Legionen von Engel ihn herausholen würden, wenn er nach ihnen rufen würde. Aber in diesem Garten Gethsemane entscheidet er sich, das nicht zu tun. Er ruft nicht wie David, Gott hilf mir heraus, sondern er sagt, Gott, dein Wille geschehe. Jesus bleibt freiwillig in der Dunkelheit und Einsamkeit. Er wählt den bitteren Kelch und geht sogar in die tiefste Dunkelheit, in die größte Sackgasse, in den Tod am Kreuz. Und warum tut er das? Nun, ich glaube, wir schauen oft auf unser Leben und denken, an dieser Stelle ist mein Weg irgendwann mal ungerade geworden. Oder hier ist der Knick vielleicht in mein Leben hineingekommen. Davor lief eigentlich alles ganz gut. Ich wusste, wo ich lang will. Mein Weg ist gerade. Aber die Bibel sagt, aus Gottes Perspektive ist unser Weg noch nie gerade gewesen. Er war noch nie auf einem ewig geraden Weg unterwegs. Sondern aus Gottes Perspektive war unser ewiger Weg sozusagen der ungeradeste Weg, den man sich vorstellen kann. Ein Weg voller Zickzack, ein Weg, der sich um uns selbst dreht, ein Weg, der uns in Ewigkeit weit weg führt von Gott. Ein absolut ewig ungerader Weg. Aber Gott wollte diesen ewig ungeraden Weg in einen ewig geraden Weg verwandeln, direkt zu ihm. Und deshalb kommt Jesus und stirbt am Kreuz, um diese zerbrochene Beziehung mit ihm zu heilen, es wieder zusammenzufügen. Und Jesus stirbt am Kreuz, um unseren ewig ungeraden Weg gerade zu machen. Um ihn in einen ewig breiten Weg zu verwandeln, der uns direkt nach Hause führt. In eine Ewigkeit voller Glück, voller Geborgenheit, voller Sicherheit, wo alles gut ist. In ein ewiges Zuhause. In den Hafen, wie wir vorhin gesungen haben. Und so wie Gott David ein Versprechen gegeben hat, dass er alles gut macht, so verspricht Jesus Christus uns auch, dass er alles gut machen wird. Wenn ihr mir vertraut, dann bringe ich euch nach Hause. Dann geht euer Weg gerade in die Ewigkeit. Dann gibt es nichts, was euch von meiner Liebe trennen kann. Ich werde am Ende alles zum Guten führen. Und wir lesen dieses Versprechen in Römer 8, 28. Paulus schreibt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wir dürfen diesen Satz jetzt nicht so platt verstehen, wie es oft getan wird. So nach dem Motto, wenn ich Christ bin oder Christ werde, wird sich alles sofort in meinem Leben, was schlecht ist, in was Gutes verwandeln. Es wird sich alles irgendwie regeln. Oder ich werde sofort bei jedem Leid erkennen, was Gutes drinsteckt. Ich kann es irgendwie erklären. Das ist völliger Blödsinn. Das sagt dieser Vers nicht aus. Sondern er meint, dass wir eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, nach unserem Tod, wir sehen werden, dass alles, was wir erlebt haben, zu unserem Besten beigetragen hat, nämlich dazu, dass wir jetzt genau hier sind. An dieser Stelle, zu Hause, in der Ewigkeit. Und dass wir im Nachhinein sehen werden, wie das alles sich doch zusammenfügt, auch wenn wir es nicht verstehen können. Woran können wir uns festhalten? An Jesus Christus, der unseren ewigen, ungeraden Weg gerade macht. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, das ist gut, das klingt vielleicht auch ziemlich gut, das ist eine gute Nachricht. Aber was bedeutet das jetzt konkret für meine ungeraden Wege, für meine Momente, wo ich das Gefühl habe, da wird nichts mehr gerade, da ändert sich nichts? Zum einen bedeutet das Sicherheit. Egal wie ungerade euer Weg jetzt gerade aussieht als Christ, egal wie schief es in deinem Leben aussieht, egal wie tief deine Sackgasse ist, ihr seid geborgen auf diesem großen Weg, den Jesus für euch gebahnt hat. Deswegen übrigens dieses Bild im Hintergrund. Dieser weiße, breite Weg, den Gott bahnt. Ihr seid in seiner Hand, ihr seid nicht allein. David sagt, unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Aber es bedeutet noch etwas Zweites. Wenn Jesus in der Lage war und die Kraft hatte, unseren ewigen, ungeraden Weg in so einen geraden Weg zu verwandeln, in einen ewig geraden Weg, dann hat er auch die Kraft, unsere kleinen Wege, die wir auf diesem breiten Weg gehen, in etwas Gutes zu verwandeln. Dann hat er die Kraft, aus manchen Sackgassen doch nochmal einen Weg zu machen. Schaut euch Jesus an, er hat aus unserer ewigen Zerbrochenheit ein ewiges Leben gemacht. Kann er dann nicht auch jetzt aus deiner Zerbrochenheit neues Leben schaffen? Jesus hat uns am Kreuz jeden unserer Fehler vergeben, jeden. Glaubt ihr wirklich, dass es da jetzt noch irgendeinen Fehler geben könnte in eurem Leben, wo Gott sagt, boah, das ist zu groß, da kann ich nichts machen? Jesus hat am Kreuz die Beziehung, die im Universum am kaputtesten war, am zerrissensten, die Beziehung zwischen ihm und uns wieder zusammengefügt und in eine liebevolle Einheit verwandelt. Glaubt ihr nicht, dass er dann auch jetzt Beziehungen, die zerbrochen sind, heilen kann? Jesus hat unsere ewige Krankheit verwandelt in ewiges Heil. Kann er uns dann nicht auch jetzt Gesundheit schenken? Und Gott hat am Kreuz aus dem Weg, der wie der Weg des größten Versagens aussah, größte Herrlichkeit gebracht, ja, Auferstehung. Wir laufen auf Ostern zu. Soll der dann nicht auch in der Lage sein, aus unserem Weg des Scheiterns etwas Herrliches hervorzubringen? Anders formuliert, es gibt Hoffnung in jeder Situation. Wegen Jesus Christus gibt es Hoffnung. Hoffnung für unsere ungeraden Wege, für unsere schweren Herzen, für unsere zerbrochenen Beziehungen, für unsere gebeugten Seelen. Es gibt Hoffnung für unseren Scherbenhaufen, für unsere Einbahnstraßen und für unsere Sackgassen. Es gibt Hoffnung, weil Jesus bereits viel Größeres erreicht hat. Weil er bereits viel Größeres erreicht hat. Und deshalb bringen wir doch unsere ungeraden Wege zu ihm. Bringen wir sie immer wieder zu ihm, so wie David es getan hat. Ich will euch ermutigen zu beten. Oder andere zu fragen, ob sie für euch beten. Ich will euch ermutigen, dass ihr Gemeinschaft sucht. Eine Gemeinschaft, die euch das zusagt, dass ihr geborgen seid und dass Jesus die Kraft hat, alles zu verändern. Sei es eine Zweierschaft, sei es ein Hauskreis, sei es eine Freundschaft. Ich will euch Mut machen, Gemeinschaft zu suchen, wo Menschen sind, die euch das zusagen. Und für diejenigen von uns, die sich vielleicht erst seit Neuem mit Glauben beschäftigen, oder nach langer Zeit mal wieder. Vielleicht seid ihr gerade in so einem Moment, wo euch dieser ungerade Weg in eurem Leben sehr bewusst ist. Ihr fühlt euch wie in so einer Höhle. Dann will ich auch euch Mut machen, einen Schritt auf diesen Jesus zuzugehen. Diesen Schritt zu wagen. Sagt ihm, was eure Seele beugt. Was eure Seele verkrümmt. Und euch innerlich vielleicht auch zerbrochen hat. Jesus ist derjenige, der euren ungeraden Weg in geraden Weg verwandeln kann. Kommen wir zum letzten, wirklich kurzen Gedanken, das Lied in der Höhle. David sitzt in dieser Höhle, er ist ausgelaugt, müde von all dem Mist, was er erlebt. Aber er bringt im Gebet alles mit Gott in Verbindung. Er nimmt diese Perspektive von Gott mit rein. Und auf einmal ändert sich die Stimmung in diesem Psalm. In Vers 7 sagt er noch, sie haben meine Seele gebeugt. Ich bin hinüber. Sie haben mir eine Grube gegraben. Aber dann ab Vers 8 eine ganz andere Stimmung. Man könnte sagen, das Lied schwingt um von Moll in Dur. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wache auf meine Ehre, wach auf Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ganz andere Stimmung. Plötzlich ein inneres Aufblühen. Wache auf, mein Herz macht dich bereit. Ich bin bereit, mein Gott. Ich will das Morgenrot wecken. Also ich will den Morgen herbeisingen. Was passiert hier? Die Situation hat sich nicht geändert, rein gar nicht. Er sitzt in dieser Höhle fest. Dann wird es nochmal brenzlig. Saul muss auf Toilette, geht in diese Höhle. Hätte ihn töten können, aber wie wäre dann rausgekommen? Also in der Situation ändert sich rein gar nichts. Es ist immer noch Nacht. Aber irgendwie ist doch plötzlich alles anders. Irgendwie skurril. David hat auf seinen Gott geschaut, hat im Gebet all seinen Mist vor ihn gebracht, hat über ihn meditiert und hat dadurch neu vor Augen, wie dieser Gott ist. So dass er in Vers 11 sagen kann, ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, eine andere Übersetzung, deine Treue, soweit die Wolken gehen. Er sagt es mitten in der Höhle, mitten in seiner Einbahnstraße, weil er neu realisiert, wer sein Gott ist. Und er weiß, seine Güte, seine Wahrheit, seine Treue, seine Liebe, die verändern sich nicht. Die bleiben immer gleich. Das gilt mir, ob ich in der Höhle sitze oder nicht. Egal was passiert, seine Güte und seine Treue, die bleiben bestehen. David hat plötzlich neu vor Augen, was er mit seinem Gott hat. Und das ist genug für ihn, sodass sich seine komplette Stimmung verändert. Und ich glaube, diese Freude, die David mitten in seinem ungeraden Weg findet, ist eine Freude, die auch wir finden können. Ist eine Freude, die wir finden können, wenn wir in unseren ungeraden Wegen ehrlich zu Jesus kommen und auf ihn schauen. Wenn wir sozusagen für jeden Blick, den wir auf unsere Sorgen werfen, 5 Blicke auf ihn werfen. Wenn wir über ihn nachdenken, über ihn meditieren, mit ihm reden, bis wir sehen, was wir in ihm haben. Nämlich eine unveränderliche Güte. Ein Vater im Himmel, der uns liebt und der uns auf unserem Weg nie alleine lässt. Bei dem wir sicher sind, selbst in den Höhlensituationen. Und der einmal alles gut machen wird. Und ich weiß, sehr, sehr oft wirkt diese Hoffnung wie sehr wenig. Mir geht es zumindest so. Vielleicht kennt ihr das. Man denkt, es ist alles schön und gut, klingt super, aber was hilft mir das bitte schön, wenn ich jetzt aus dem Loch nicht rauskomme, wenn meine Höhle bleibt? Wenn sich meine Mistsituation auch nach Jahren nicht ändert, vielleicht sogar nach Jahrzehnten nicht ändert. Ich glaube, wir haben diese Hoffnung verloren, weil wir diesem Gedanken der Moderne glauben, dass wir jetzt sofort instant das vollkommene Glück brauchen. Dass wir jetzt sofort den Himmel auf Erden brauchen und schaffen müssen. Und wir gleichzeitig diese Hoffnung so klein geredet haben. Aber die Hoffnung ist da. Manchmal ganz leise. aber sie bleibt bestehen und sie verändert sich nicht. Eure Geschichte, selbst wenn ihr mitten in der Höhle sitzt, eure Geschichte ist eine Geschichte mit Happy End. Mit ewigem Happy End. Und wenn wir das sehen und uns vor Augen malen, dann können wir diese Freude vielleicht finden. Und das wünsche ich uns, dass wir sie finden. Eine Freude, die David gefunden hat. Und wir wollen jetzt genau das tun, was David getan hat. Wir wollen unser Herz bereit machen. Gitarre und Bass aufwecken. Und gemeinsam Gott Lieder singen. Wenden wir uns Gott zu, malen wir uns vor Augen, wer er ist. Und lassen wir uns von der Musik mitnehmen in diese Hoffnung, dass Gott uns nicht vergessen hat. Dass er da ist und dass er eines Tages tatsächlich alles gut machen wird. Amen.